Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk, in der wir über sportlich Erfreuliches sprechen werden, aber auch über neu aufgeflammte Nebenschauplätze, die, glaube ich, ja für uns alle unangenehm sind. Aber natürlich spielt die Causa Wittmann immer noch eine Rolle, ne? Das scheint nicht ausgetreten zu sein und ja, da steht uns vielleicht noch eine ungemütliche Zeit bevor, Jonas, aber vielleicht erstmal ein bisschen zum Sportlichen, denn wir haben nach diesem Schlag in die Magengrube gegen St. Pauli jetzt eine ziemlich gute Reaktion gezeigt, nicht unbedingt spielerisch, aber was zum Beispiel das Zurückkommen angeht und dass wir dann einfach auch den Dreier mitnehmen aus Wolfsburg.
Ja, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Du hast recht, war ein sehr erfolgreicher Sonntag und dafür unter der Woche eher weniger erfolgreich. Wir sind jetzt einfach auf den europäischen Plätzen, ne? Yes. Tabellarisch. Wir sind Sechster mit 16 Punkten, das heißt diese drei Punkte in Wolfsburg, auch wenn Wolfsburg natürlich gerade was die Form angeht schon lange nicht mehr das ist, was es mal war. Aber musst du auch erstmal gewinnen auswärts? Vor allem, wir sind ja eine Auswärtsmacht, ich vergaß.
Neuerdings, ja.
Aber das bringt mich natürlich so ein bisschen zu der Einstiegsfrage, David, an dich. Würdest du gerne tauschen? Hättest du lieber das St. Pauli-Spiel erfolgreich bestritten und wir wären noch im DFB-Pokal und hätten dafür gegen Wolfsburg verloren? Oder sagst du, nee, wenn du nur eine Sache gewinnen darfst, dann war das schon richtig so?
War auf jeden Fall richtig so. So fühlt es sich zumindest für mich an. Ich weiß natürlich, dass es viele TSG-Fans gibt, und da gehören wir bestimmt auch dazu, die irgendwann mal darauf hoffen, das Pokalfinale in Berlin spielen zu können und vielleicht auch eine kleine Chance zu haben, es zu gewinnen. Ich denke, wir werden es noch erleben, irgendwann, in 30 Jahren, was weiß ich, aber halt auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Und trotzdem hat ja niemand wirklich damit gerechnet, in dieser Saison gerade, wo der Umbruch so groß ist oder war. Und deswegen finde ich es viel, viel beruhigender, dass wir jetzt nach diesem Tiefschlag so reagiert haben und jetzt einfach auf Platz 6 stehen. Ich habe das mal hochgerechnet. Wenn wir vom Punkteschnitt her in der Liga so weitermachen, schaffen wir es nicht nur in die Conference League, sondern in jeder einzelnen Saison auch easy in die Euroleague. Und in schlechten Saisons, also wenn zum Beispiel Bayern oben alle Punkte holt, dann ist sogar Platz 4 drin mit so einem Punkteschnitt.
Ja, ist natürlich schön, das so hoch zu rechnen. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Das Level musst du natürlich auch erstmal halten. Aber ich stimme dir da tatsächlich zu. Emotional, kurzfristig, hätte uns wahrscheinlich so ein Sieg im Elfmeterschießen mehr befriedigt.
Ja.
Weil das einfach einen sehr greifbaren, wenn auch unrealistischen Traum aufrechterhält. Ne? Dieser Traum von Berlin.
Genau.
Und geschweige denn, irgendwie sogar das Finale gewinnen zu können, weil, also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich schon, es ist schon schwer, den DFB-Pokal zu holen. Ne? Es sind dann am Ende, glaube ich, dann doch, ich glaube, wenn du mit Runde 1 spielst, sind es am Ende 6 Spiele, die du gewinnen musst. Und je nachdem, was für, ein bisschen Losglück brauchst du natürlich auch, um vielleicht gegen die Dicken vielleicht nicht gerade am Anfang zu kommen. Aber unmöglich ist es nicht. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wahrscheinlich haben wir mit der St. Pauli-Niederlage einfach nur ein sehr schönes Achtel- oder Viertelfinale uns noch verwehrt. Weil, viel mehr wäre da wahrscheinlich am Ende auch nicht drin gewesen. Andersrum ist es natürlich gegen Wolfsburg jetzt so, die drei Punkte waren enorm wichtig. Ne? Ob du jetzt irgendwie für den Kopf auf Platz 10, auf Platz 9 bist oder jetzt mal wirklich greifbar auf den europäischen Plätzen, ich glaube, das macht schon was mit dir. Und deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, dass dieser Dreier deutlich wichtiger war, weil das ist einfach der Wettbewerb, der wichtigere Wettbewerb, wo wir am Ende das letzte Jahr auch einfach sehr schlecht abgeschnitten haben. Und deswegen da Erfolgserlebnisse zu sammeln, ist einfach wahnsinnig wichtig.
Ja, ganz genau. Und daran wird auch Ilzer gemessen werden und die Mannschaft natürlich auch. Und deswegen ist es schon beeindruckend. Und jetzt nicht das Spielerische, ne? Wer so mit einem halben Auge gesehen hat, hat natürlich wirklich kein Leckerbissen gesehen, trotz der 5 Tore. Aber, was man wirklich hervorheben muss, Jonas, 128 Kilometer Laufleistung und das nach einer englischen Woche. Das ist unfassbar. Und wir haben gar nicht so viel rotiert eigentlich.
Nee, aber das spricht einfach dafür, wie wir eigentlich Chris Ilzer von Anfang an kennengelernt haben. Nur letztes Jahr hat er halt vielleicht noch nicht das Spielermaterial gehabt, um das genauso durchzusetzen. Der setzt einfach darauf, dass die Spieler extrem fit sind, dass die Spieler extrem fleißig sind und Kilometer machen. Das ist ihm besonders wichtig. Und da passt natürlich so ein Aslani und so ein Lemperle perfekt in sein Profil. Ne? Und dass die jetzt da sind, ist natürlich echt sehr, sehr gut. Das konnte er natürlich letztes Jahr, als er kam, konnte er nicht einfach die Spieler integrieren, wo er wollte, weil da hat er die vielleicht noch nicht gehabt. Aber lass vielleicht trotzdem noch ganz kurz auf, auch wenn es weh tut, auf das St. Pauli-Spiel zu sprechen kommen. Mhm. Weil wir haben das zusammen geguckt und ich muss schon sagen, auf der einen Seite natürlich extrem bitter, dass wir da überhaupt ins Elfmeterschießen mussten, weil das Tor fiel natürlich extrem spät. Aber es war schon einfach mal ein unfassbar spannender Moment, die TSG einfach in einem Elfmeterschießen zu sehen. Ne? Weil das passiert eigentlich nicht. Weil normalerweise spielen wir einfach nicht die Turniere beziehungsweise die K.O.-Spiele, um regelmäßig ins Elfmeterschießen reinzukommen. Deswegen war das eigentlich schon einfach ein sehr, sehr spannender Moment zumindest für uns.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, trotzdem natürlich schwieriger Tag irgendwie. Mir fällt es auch schwer, da irgendwie einen Erklärungsansatz zu finden, auch wenn ich mir die Gegentore nochmal vor Augen führe. Es war natürlich gerade auch bei der Ecke, war es glaube ich, wo Hauke Wahl trifft, jetzt wirklich nicht gut verteidigt. Aber dass Hauke Wahl den so mit Bedrängnis, der wird ja da ordentlich bearbeitet, ich glaube von Ranac ist es, noch so mit links da reinwuchtet, also schafft er nicht mehr in den nächsten 5 Jahren so. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Trotzdem hätte ich mir von unserer eigenen Mannschaft so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, erwartet, dass man ein bisschen mehr Chancen kreiert, dass man ein bisschen geradliniger auch vors Tor kommt. Und das war an dem Tag nicht so der Fall.
Obwohl man sagen muss, dass Ranac für mich den Fehler begeht und er sich zu sehr auf die Verteidigung von Hauke Wahl konzentriert.
Natürlich,
er guckt nicht auf den Ball. Ist er ein bisschen ballorientierter. Ne? Also er tanzt ja quasi mit Hauke Wahl da Tango. Er weiß ja überhaupt nicht, dass er in seinem Rücken ein Ball hinfliegt.
Ja, das
ist er da umgedreht, ist er quasi der ballnähere Spieler, klärt er den vielleicht, aber so ist er quasi nur auf Wahl konzentriert, der windet sich natürlich dann irgendwie um ihn herum und macht ihn rein. Ne? Ist ja auch dann Pech, dass er da überhaupt landet. Aber grundsätzlich hat er da einfach keinen guten Moment gehabt und einfach auch wieder extrem erschreckend. Normalerweise gewinnst du gegen St. Pauli, wenn du 2 Tore schießt. Das ist einfach so.
Ja, absolut.
Auch wenn man natürlich sagen muss, dass dieser Elfmeter, den Kramaric am Ende verwandelt hat, natürlich zu 99% ohne VAR nicht gegeben worden wäre. Aber wir kriegen einfach wieder 2 Standardgegentore. Das ist einfach unsere Achillesferse seit Jahren. Das ist einfach wahnsinnig nervig, dass wir gefühlt bei jedem Standard, bei jedem Eckball vom Gegner zittern müssen, als wäre es ein Freistoß aus guter Position. Das ist einfach was. Es ist besser geworden, aber wir kriegen es einfach nicht 100%ig in den Griff.
Ja, ist leider so ein bisschen ein Muster und natürlich dramaturgisch dann extrem bitter, dass das Spiel sich schon als quasi fertig angefühlt hat. Dann kommt die Ecke rein, ist ja kurzzeitig sogar geklärt und dann ja liegt er doch im Tor auch da wieder. Ne? Sicherlich nicht optimal verteidigt, aber St. Pauli macht hier ein Tor ohne richtige Torchance, ohne irgendwas herausspielen zu müssen. Und das ist aber da das Ding, auch letzte Saison schon gewesen, wenn man bei Standard so anfällig ist wie wir, dann hat man natürlich schon eine ordentliche Einschränkung als Team, weil Teams dann quasi ohne große Torchance direkt zu einem Tor kommen. Wenn man mal sieht, wie schwach wir in den letzten 1-2 Jahren bei Standards waren, hat sich übrigens gebessert. Wir haben viel darüber geredet, auch im Sommer, dass so ein bisschen Damas Vorzug gegenüber Kramaric die Standards sind. Wenn ich mir die letzten beiden Standards von Kramaric angucke, habe ich das Gefühl, er hat entweder dran gearbeitet oder hatte jetzt 2-mal Glück. Weil super Ecke dabei, super Freistoß dabei und Damar, ja, momentan natürlich auch völlig abgemeldet, weil Kramaric zu gut ist.
Genau, und dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir haben natürlich auch ein direktes Eckballtor geschossen und Prömel ist da einfach auch extrem stark. Aber grundsätzlich sehe ich schon, dass Kramarics Freistöße oder beziehungsweise Ecken auch öfter mal in die Hose gehen. Da hat Damar für mich einfach die Nase vorne. Mhm. Aber das ist halt auch das Einzige, wo Damar momentan die Nase vorn hat. Deswegen einfach nur abschließend noch kurz mein Statement zu dem St. Pauli-Spiel, bevor wir dann den DFB-Pokal für diese Saison schließen können. Ich hätte es wahnsinnig gerne gewonnen, aber ich würde am Ende vom Tag doch nicht sagen, dass wir es verdient gehabt hätten, muss ich ganz klar so sagen, weil wir waren der Favorit, wir waren spielerisch eigentlich massiv überlegen. St. Pauli hat davor seit 5 Spielen nicht mal nicht gewonnen, sondern alles verloren. Das heißt, die waren eigentlich am Boden. Klar, so ein K.O.-Spiel ist nochmal was anderes. Aber in Kombination dessen, dass wir 2 Standard-Gegentore bekommen haben, sogar nach 44 Sekunden, dann, wir hatten extrem große Chancen, das Ding einfach aus eigener Kraft zuzumachen, in Person von Bebou vor allem. Ne? Der stand einmal vor dem Torwart voll in der Nachspielzeit, dann hatte er noch eine große Chance in der Verlängerung. Und ich will natürlich auch einfach nicht vergessen, weil mich regt es auch immer auf, wenn wir solche Elfmeter gegen uns bekommen, den Kramaric-Elfmeter, das ist eigentlich keiner. Ne? Das regt mich, also der damals, wo ich glaube an Haidaris Oberschenkel der Ball springt und dann an die Hand, der ist noch viel weniger einer. Aber der ist eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, auch keiner. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, so, eigentlich ist es jetzt blöd gelaufen, es tut weh, dass wir diese späte 2:2 bekommen, aber eigentlich ist es fair, weil Kramarics Elfmeter war keiner und jetzt müssen wir eigentlich als erfahrenere, als bessere und als technisch stärkere Mannschaft mit vor allem auch noch dem deutschen Nationaltorhüter im Tor, das auch im Elfmeterschießen schaffen. Ja. Und das haben wir nicht. Wir haben teilweise dann Kramarics Elfmeter war schlecht, Haidaris Elfmeter war schlecht, Olli Baumanns Elfmeterschießen war auch schlecht und dann haben wir es am Ende vom Tag auch verdient.
Ja, muss man so sehen. Ansonsten wahrscheinlich ein typisches Unentschieden-Spiel, wobei du mich zu Recht nochmal darauf hinweist, dass es da ja doch die eine oder andere Chance gab, die wir massiv haben liegen lassen. Und letzte Beobachtung noch, muss man schon auch sagen, dass St. Pauli in der aktuellen Form und mit diesem, ja, sagen wir Spielermaterial, solche Elfmeter schießt, ist auch nicht selbstverständlich. Auch wenn Baumann da schon einen auf jeden Fall haben muss, alle wissen genau, welchen ich meine. Und es sieht da mit Sicherheit auch selber so. Trotzdem hätte man es vorher natürlich schon klar machen müssen. Ne? Ich wiederhole mich, weil St. Pauli es ja nicht mal geschafft hat, sich große Torchancen selbst rauszuspielen, sondern eben durch Standards zweimal so gefährlich vors Tor kam.
Nur an die eine Szene möchte ich noch erinnern. Eine Chance hatten sie ja, wo Bernardo artistisch klärt. Das war ja schon eine legendäre Szene.
Stimmt. Ja, ich bin irgendwie, fühlt sich richtig weit weg an, dieses Spiel gerade für mich. Ich weiß gar nicht warum. Aber das wurde natürlich auch völlig zu Recht nochmal bei Social Media ausgeschlachtet. Wahnsinnige Aktion da von Bernardo. Leider am Ende nur ja, für die Galerie quasi.
Genau. Okay, Haken hinter. Dann gehen wir jetzt zu dem Spiel noch kurz. Und bleiben beim Sportlichen, was ein bisschen näher ist. Also das Spiel in Wolfsburg. Natürlich auch Sonntagabend. Die Zuschauer haben es gezeigt im Stadion. Auch natürlich nicht wirklich ein attraktives Spiel. Natürlich jetzt auch nicht der attraktivste Gegner, aber in Wolfsburg, da rennen die denn jetzt auch nicht gerade die Bude ein. Trotz eigentlich eines guten Kaders, muss ich sagen. Auch von Namen her, ne, mit Christian Eriksen und so weiter. Aber würdest du sagen, am Ende haben wir verdient gewonnen gegen Wolfsburg?
Ich würde schon sagen, tendenziell ja. Tendenziell ja. Einfach auch, weil wir vor allem dann unter Druck, wenn wir zurücklagen, eine starke Figur gemacht haben. Und ja, weil ich finde, Wolfsburgs Spiel oder Wolfsburg an sich war gefährlich durch genau eine Person, das war die Nummer 9 auf dem Feld. Den hätte ich sofort gerne auch im Kader, wenn wir nicht ohnehin gerade einen Top-Sturm hätten. Aber ansonsten habe ich da wirklich viele, viele Totalausfälle gesehen. Die Außenverteidiger fand ich ganz schwach von Wolfsburg. Auch Arnold habe ich quasi gar nicht so richtig wahrgenommen. Deswegen finde ich schon, dass es in Ordnung geht. Aber es war natürlich kein Hochglanzspiel und Wolfsburg hatte schon Torchancen. So ist es ja nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben, und das hat Christian Ilze auch gesagt, deutlich mehr investiert in die Zweikämpfe, in die Laufleistung. Und deswegen geht es schon in Ordnung. Und man hat ja auch gesehen, ne, wie krass Prömel gerade in Form ist und wie krass wir das auch einfach wollten. Also diese Mannschaft, unsere Mannschaft, hat Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen und bei Wolfsburg hat das halt bestenfalls Amura.
Ja, also Amura war schon wirklich sehr, sehr stark. Das ist einfach individuell ein wahnsinnig guter Stürmer, keine Frage. Der hätte ja auch fast gereicht für uns. Ja. Aber was interessant ist, woran lag es, glaubst du, dass Kramaric von Anfang an auf der Bank saß? War es tatsächlich eine Entscheidung bzw. ein Belohnungssystem für Prömel oder wollte er damit bewusst das System umstellen und defensiver machen? Oder woran lag es? Was glaubst du?
Mein Gefühl war die ganze Zeit schon, dass es, dass er geguckt hat, wie kann er Prömel mehr Spielzeit geben, was ich auch irgendwo verstehe, denn Wolfsburg ist keine torgefährliche Mannschaft traditionell. Die haben jetzt in 9 Spielen 11 Tore geschossen, was für den Kader wirklich nicht gut ist. Deswegen glaube ich, dass man das so entschieden hat und Burcher war auch top in Form und Abdullahu hat, glaube ich, einen absolut festen Stammplatz. Trotzdem war ich leicht überrascht. Man dachte halt vielleicht, okay, das war ja ganz klar der Ansatz, sehr intensiv zu sein, sehr griffig zu sein, sehr viel zu laufen. Dachte vielleicht, Kramaric kann das nicht mitgehen. Man hat trotzdem gesehen, die Einwechslung von ihm in Minute 46 war dann sehr wichtig. Oder würdest du es an eher taktischen Gründen festmachen?
Ich glaube tatsächlich ja.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Ich glaube tatsächlich ja. So wie ich Christian Ilzer mittlerweile einschätze, überlegt er sich mit seinem Team was und setzt es dann kompromisslos um. Das respektiere ich irgendwie auch und bewundere ich auch. Die haben ganz rational entschieden, dass Kramaric für dieses Spiel, zumindest am Anfang, gegen eine, ja, auch schnelle Wolfsburger Mannschaft und auch spielerisch starke Wolfsburger Mannschaft, dass Kramaric dann nicht der richtige Spielertyp ist. Und dass wir wahrscheinlich im Mittelfeld zumindest am Anfang defensiv stärker stehen würden, wenn Prömel da ist und wenn trotzdem Burcher und Abdullahu auch da sind. Und ich glaube, dass das eine bewusste Entscheidung für Prömel und gegen Kramaric war, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Prömel ein Tor, eine Vorlage, Burcher 2 Tore, das ist komplett aufgegangen. Und Kramaric kam ja trotzdem direkt in der 46. und man hatte nicht den Eindruck, als wäre er sauer oder verletzt. Sondern ich glaube, dass auch Kramaric, da Christian Ilzer so viel respektiert und versteht, und der Plan ist am Ende aufgegangen. Ne? Ab einem gewissen Punkt, ab der 46. haben wir gemerkt, okay, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen mehr Kreativität auf dem Platz. Und dann kam er ja auch. Der Einzige, der natürlich jetzt wieder komplett in die Röhre guckt, ist ein Damar, der wieder komplett durchsaß. Aber der Erfolg gibt Christian Ilzer recht. Also Prömel war ein ganz wesentlicher Bestandteil von diesem Sieg und deswegen kann man ihn nur beglückwünschen, Chris Ilzer.
Das stimmt, ja, verstehe ich. Man kann es aber theoretisch auch andersrum drehen. Ich fand unsere zweite Halbzeit wesentlich besser als die erste. Wir hatten auch viel mehr Torchancen. Ich würde jetzt sogar noch in Klammern die von Bebu auch berücksichtigen, weil er ja nur um eine Zehenbreite im Abseits stand. Ja. Und sich das deswegen schon auch wie eine Torchance anfühlt. Aber ja, vielleicht war das so die Überlegung, okay, man muss Wolfsburg am Anfang eher klein halten, eher kompakt sein. Nichtsdestotrotz ging ja Wolfsburg früh in Führung und wir sind eben, es hat ja nicht funktioniert, weil wir mit dem Tempo überfordert waren und mir schon nach wie vor auffällt, bei allem Lob für die verbesserte Defensive, dass Haidari, wie soll ich sagen, gerade kämpft. Also nicht darum jetzt irgendwie sich zu blamieren oder nicht zu blamieren, wie es letzte Saison teilweise war, sondern darum kämpft, ob das wirklich ein Spieler ist, das frage ich mich zumindest manchmal, der potenziell Europa-League-Niveau schon hat. Weil das ist bei ganz vielen Spielern im Kader ganz, ganz eindeutig, dass die das haben. Auch gucken wir gerade mal auf die Außenverteidigerposition, wie wir uns da entwickelt haben, das ist unglaublich. Ne? Oder gerade auch das Zentrum, Sturm sowieso, und da fällt aus meiner Sicht in Haidari sehr negativ auf, was unfair ist, weil er okay spielt, aber weil er es manchmal einfach tempotechnisch nicht hinkriegt oder sich dann auch falsch entscheidet. Ne? Mhm. Du kannst auch sagen, kannst ihn gerne verteidigen, sagen, ist eine Kleinigkeit, aber er entscheidet sich erst zurückzugehen, dann nach vorne zu gehen und das ist komplett falsch getimed und zack hat Amura 400 Meter Platz.
Ja, stimmt. Sehe ich manchmal auch so, dass es individuell da manchmal noch einfach Schwierigkeiten gibt bei ihm. Die hat Ranac weniger, tatsächlich. Ja. Aber, David, um dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen, ich sehe, dass sich etwas anbahnt. Meine Hypothese ist, dass wir innerhalb der nächsten 4 Wochen, ne, jetzt sei jetzt mal dahingestellt, ob das sehr schnell passiert, aber spätestens innerhalb der nächsten 4 Wochen reden wir davon, dass unsere Stamm-Innenverteidigung Ranac und Kabak wieder ist. Mhm. Ich glaube, Kabak wird sich schneller durchsetzen, als wir denken.
Ja, ist auch nicht schlecht, wenn wir mal dran denken, wie auf welchem Niveau Kabak eigentlich mal war. Es ist ja eigentlich auch bei Haidari fast überraschend, dass er es doch relativ schnell hinkriegt, sich zu adaptieren als Spieler, der vom FC Lugano kommt, der ja einfach nicht die Erfahrung auf dem Niveau hat. Aber das hat ein Kabak halt schon. Und deswegen könnte ich das sehr verstehen, wenn das passieren würde.
Und das heißt nicht, dass Kabak ist auch jemand, der ist sehr schnell dabei, einfach mal zu früh nach vorne zu preschen oder macht auch manchmal Fehler oder macht dumme Fouls, keine Frage. Das wird jetzt auch nicht alles perfekt sein. Aber um mal den Druck von Haidari auch wegzunehmen, der wurde jetzt da so ein bisschen reingeschmissen als Neuzugang. Aber der kam von Lugano, der ist 22. Überleg mal, wie lange Ranac jetzt gebraucht hat, um sich auch überhaupt ansatzweise auf dieses Niveau zu bringen. Deswegen, ich fände das jetzt überhaupt nicht schlimm und Haidari sollte das auch nicht als Niederlage für sich sehen, sondern eher als Ansporn, wenn jetzt eben so ein ehemaliger Champions-League-Spieler vom Niveau her, wie Kabak, nach einem Kreuzbandriss einfach wieder zurückkommt. Das sollte er nicht so persönlich dann nehmen. Aber ich vermute, dass das relativ zeitnah passieren wird, sobald Kabak eben wieder bei ansatzweise 100% ist.
Ja, ganz genau. Und das ist ja beides wahr. Wahr ist, dass Haidari es wirklich gut macht, wenn man sieht, wie alt er ist, wenn man sieht, wie seine Vita bisher war. Wahr ist aber auch, und da bleibe ich dabei, dass er in diesem funktionierenden Team halt doch negativ auffällt. Auch er musste ja quasi, um sich vor sich selber zu schützen, auch runtergenommen werden. Das war jetzt nicht nur, wir wollen Kabak Spielpraxis geben. Kabak wäre, behaupte ich, eigentlich später gekommen. Aber man hat gesehen, okay, der läuft da schon ewig mit Gelb rum, hat Tempoprobleme und Stellungsspielprobleme. Und dann hat man ihn halt runtergenommen, hat gedacht, na gut, dann können wir Kabak vielleicht sogar noch schneller ranführen.
Ja. Wie gesagt, es lag bestimmt auch an der gelben Karte nach bereits 5 Minuten. Aber es ist ungewöhnlich, einen Innenverteidiger generell und vor allem nach 46 Minuten zu wechseln. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, um jetzt noch ganz kurz den Switch zu bekommen, wir machen erstmal kurz das Sportliche fertig und dann widmen wir uns diesem anderen Batzen. Um jetzt mal kurz noch einen kleinen Ausblick zu machen für das Leipzig-Spiel. Ich glaube, da wird Haidari auf jeden Fall noch in der Startelf stehen. Ja, oder glaubst du, dass da jetzt schon der Change kommt? Das glaube ich nicht.
Nein, also ich hätte jetzt gesagt, wenn Chavez fit wäre, könnte man sich das theoretisch vorstellen, aber ist er ja nicht. Der hat dann irgendwie eine kleinere Verletzung, glaube ich, war auch nicht im Kader. Aber so kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, dass man das Risiko mit Kabak schon eingeht, gerade bei seiner Verletzungshistorie. Da wäre ich auch ein bisschen sauer, muss ich sagen, aufs Trainerteam, wenn man dem jetzt mehr als 45 Minuten gibt.
Genau, langsam heranführen und dann hoffen wir wirklich, dass er bald wieder zur alter Stärke zurückfindet. Weil Kabak ist einfach individuell ein wahnsinnig guter Spieler. Der, haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, dann wäre der gar nicht bei uns. Dann wäre er schon lang irgendwo erweiterte Weltspitze.
Sehr gut möglich, ja.
Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir da zum unangenehmen Teil dieses Podcasts, dieser Folge kommen. Über Leipzig zu sagen. Also erstens mal natürlich absolutes Spitzenteam, wurden tatsächlich nur einmal diese Saison geschlagen und zwar, wenn ich es richtig sehe, am ersten Spieltag und direkt krachend vom FC Bayern München.
Mhm, ja.
Lass mich das nochmal nachgucken. Genau, 6-0 war das ja. Boah. Also war gleich ein Ausrufezeichen vom FC Bayern. Da wird auch nicht viel zu holen sein im Kampf um die Meisterschaft. Dennoch, Leipzig Verfolger Nummer 1, macht es extrem gut. Sie haben jetzt auch die letzten 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Und das, obwohl ich sagen muss, dass so von den Namen her, vom Kader, es eigentlich mitunter die schlechteste Leipziger Startelf ist. Zumindest von den Namen in den letzten Jahren. Und trotzdem funktioniert's.
Ja, aber da braucht man natürlich auch möglicherweise so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Zum Beispiel, wer hätte denn damit gerechnet, dass Baumgartner jetzt definitiv einer der Player to watch ist, der jetzt einfach diesen Platz von Xavi Simons so ja, quasi lückenlos auffüllt und trifft wie am Fließband und Vorlagen macht und da jetzt einfach ohne Zweifel Stammspieler ist. Und ja, theoretisch könnte man natürlich auch anders argumentieren, dass so ein Xaver Schlager dann erst in der 70. reinkommt, ist schon auch, wie soll ich sagen, ein Zeichen, weil der bei ganz vielen Bundesligisten einfach Stamm spielen würde.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kader. Aber um einfach Leipzig da immer so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil viele sagen ja immer, ja okay, mit dem Geld oder was weiß ich, mit dieser Infrastruktur ist es ganz, ganz leicht, Spitze zu sein. Das sehe ich einfach tatsächlich anders. Das Geld ist das eine, aber dass sie trotzdem immer wieder junge Spieler aus dem Hut zaubern, wo ich davor nicht so wirklich merke, dass da auch andere Mannschaften dran sind. Ne? Beispielsweise hier der neue Stürmer Romulo, den sie da geholt haben. Ne? Der kommt aus der Super League. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass jetzt da sonst irgendjemand dran war. Und der macht es echt gut. Also das ist nur so ein Beispiel, um mal eine Person zu nennen. Also das ist jetzt nicht so, dass Leipzig sich da irgendwie die Elite-Truppe zusammenkauft, sondern das sind einfach junge, ja, so mitunter natürlich auch teure, Spieler mit viel Potenzial. Aber nur weil die Spieler Potenzial haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es funktioniert. Aber es funktioniert und deswegen muss man zumindest sportlich da auch an einer gewissen Stelle Respekt haben.
Absolut, absolut. Was ich jetzt aber schon Unterschied finde und natürlich, letztlich ist das ja alles Sympathie und Emotionen, aber was bei RB Leipzig schon sauer aufstößt, abgesehen natürlich davon, dass sie einfach von einem Brausekonzern unterstützt werden, ist schon die Tatsache, dass die Jugendarbeit irgendwie tot ist, aus Gründen, die ich nicht genau verstehe. Sie kaufen sehr clever ein und machen wirklich viel aus dem Geld, das sie haben, weil sie ja teilweise auch gar nicht so viel ausgeben wie jetzt andere Clubs aus der Bundesliga. Diese Saison glaube ich schon. Aber sie haben halt auch sehr viel eingenommen durch Šeško und Simmons, sodass man jetzt gar kein Minus gemacht hat, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sondern sogar 59 Millionen plus. Aber es kommt halt nichts aus der eigenen Jugend und das würde mich, glaube ich, als Leipzig-Fan schon irgendwie irritieren, dass man das, obwohl man natürlich eine Jugend aufgebaut hat, das gar nicht schafft, das irgendwie diesen Übergang erfolgreich zu gestalten. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass es bei uns anders aussieht.
Das stimmt, ne? Dass da mal jemand aus der eigenen Jugend hochkommt und sich etabliert, das passiert da eigentlich nicht. Aber liegt wahrscheinlich halt auch dran, dass die ganzen jungen Spieler sich halt erstmal bei ihren Farmteams wie Leipzig, wie Salzburg oder New York oder sowas halt warm spielen für den großen RB Leipzig dann. Ne? Das ist einfach ein ganz anderes System. Und das ist ja auch eben dieses System, was so ein wahnsinniges Geschmäckle hat. Ja, was ja, ist auch einfach so wahnsinnig, ja, komisch macht, das Ganze zu mögen, weil man das Gefühl hat, dass das halt eben kein eigenständiger Verein ist, so wie wir, auch wenn wir halt auch anders zu Geld gekommen sind, aber wir sind ja wenigstens ein eigenständiger Verein und haben kein Interesse, dass jetzt auch andere Vereine da mitverdienen oder sonst irgendwas, aber da ist ja manchmal so eine Spielerschieberei von links nach rechts, wo man sich manchmal schon denkt, da weiß ich jetzt nicht, ob das alles so sauber abgeht, ne? Und das ist ja eigentlich so das Hauptproblem, finde ich zumindest bei Leipzig.
Ja, also natürlich haben die schon irgendwie eine Art von Seele, das will ich ihnen jetzt auch gar nicht absprechen, so Spieler wie Gulaschi oder Orban sind seit gefühlt 100 Jahren da, sind ja da schon gewisse Säulen, aber wenn halt aus dem eigenen Verein nichts nachkommt, finde ich das schon immer irritierend, gerade bei einem Club, der ja in den letzten Jahren gar nicht immer top, top, top war, sondern der ja schon mal Möglichkeiten gehabt hätte, auch in schlechteren Phasen mal Spieler reinzuschmeißen. Und das ist bei uns halt wirklich anders, dass regelmäßig halt Leute nachkommen und vielleicht auch groß oder ganz, ganz groß werden und du dadurch irgendwie, weiß ich nicht, ein familiäreres Umfeld irgendwie hast. Aber das ist nicht relevant natürlich für das kommende Spiel. Trotzdem muss man ganz klar sagen, egal ob wir aufs Finanzielle gucken, auf den Kader gucken, auf die Form gucken, auch alleine da zu punkten wäre schon überraschend, einfach weil Leipzig in absoluter Topform ist und nach diesem 6:0, das sie ja ertragen mussten gegen Bayern, überragend gespielt haben, weitgehend. Auch kaum noch Gegentore bekommen haben. 6 Gegentore am ersten Spieltag und danach nur noch 4 in 8 Spielen. Das ist auch eher untypisch für Leipzig, dass es da dann hinten auch noch funktioniert. Und ja, das macht mir, da bin ich ganz offen, durchaus Sorgen, dass wir es da ganz, ganz schwer haben werden.
Auf jeden Fall. Aber wir sind an diesem Samstag nicht der Favorit. Wenn wir da einen Punkt holen, können wir schon sehr zufrieden damit sein. Wir haben da keinen Druck und deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht lange darüber reden. Ich glaube, alle, jeder TSG-Fan hat gerade das Gefühl, dass wir auf jeden Fall eine Mannschaft haben und in einer Form sind, wo wir RB Leipzig natürlich an einem sehr guten Samstag auch schlagen können. Aber grundsätzlich Favorit sind wir nicht. RB Leipzig einfach bockstark, tempostark, spielerisch extrem stark. Deswegen brauchen wir da gar nicht lange darüber reden. Ich versuche eher jetzt einen anderen Übergang, David.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Zwei News sage ich jetzt zu dir und dann versuchen wir, mal die Zuhörenden abzuholen, wie es denn zu diesen komischen News kommt. Erstens mal hier, RB Salzburg in Person von Jürgen Klopp, der da so ein bisschen hier bei diesem RB-Konzern so die Fäden in der Hand hat. Möchte jetzt auf einmal Andreas Schicker nach Salzburg locken. Und zweite Meldung, wir sind ja scheinbar, habe ich gelesen, mitunter irgendwie an Jonas Bold als Nachfolger interessiert für Andreas Schicker. Wieso zur Hölle kommen denn, nimm uns mal mit, diese zwei komischen Nachrichten in die Welt, obwohl es doch eigentlich sportlich bei uns extrem gut läuft?
Also da kann es ganz viele verschiedene Ursachen natürlich für geben. Zum einen könnte es natürlich auch einfach nur Quatsch sein. Also Quatsch in dem Sinne, dass es vielleicht schon auch irgendwie diskutiert wird. Aber diskutiert werden kann ja theoretisch erstmal alles. Ne? Was mich an der Meldung am meisten irritiert, Jonas, ist eher, dass es ja eindeutig ein Rückschritt wäre für Schicker, zu Salzburg zu gehen. In der Liga, die vergleichsweise, was wir jetzt auch sehen, die TV-Einnahmen, dem die mediale Strahlkraft, niemanden interessiert. Darüber hinaus steht RB Salzburg sogar an einem okayen Punkt. Die sind knapp Tabellenführer, aber es ist auch völlig unklar, ob das eine gute Saison wird. Also ob die überhaupt oben bleiben, ist unklar. Und dann könnte es auch passieren, dass Rapid Wien oder Wolfsberg die noch holen und zack, spielen die nicht mal international, was ja dann in der Zukunft total uninteressant wäre, weil wenn Red Bull Salzburg nicht mal Euroleague spielen würde, dann interessiert sich ja wirklich gar kein Schwein europaweit für die. Und dritter Punkt, ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, Jonas, dass Andreas Schicker irgendeine Sympathie hat für RB. Einfach deswegen, weil er so lange für Graz und damit einen krassen Konkurrenten gearbeitet hat und diesen Club ja auch, ja, wie soll man sagen, groß gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass es da eine sehr starke emotionale Bindung gibt. Weißt du, wie ich auch drauf komme, Jonas? Ja. Er hat da in der Jugend gespielt. Er hat da selber... Nee, Moment, jetzt habe ich... Sorry. Sorry, er hat bei Austria Wien gespielt. Habe ich gerade kurz durcheinander gebracht. Aber nichtsdestotrotz ändert sich an meiner These nicht so viel. Ne? Er hat aus einem Club, der im Mittelfeld stand, einen Top-Club gemacht. Und hat zur Überraschung aller da mehrmals RB... ja, auflaufen lassen und jetzt ausgerechnet zu denen zu gehen, in so eine uninteressante Liga, unglaubwürdig. Das Problem, das es aber halt wirklich gibt, und das haben wir alle auf dem Schirm, sind die inneren Unruhen, die es offensichtlich gibt und die es natürlich nicht unbedingt attraktiv machen für Schicker. Trotzdem bin ich da Stand heute noch nicht besonders besorgt.
Das heißt, du würdest, ich habe jetzt gerade den Artikel offen von der Süddeutschen Zeitung recht geben, dass ein Ausweg zu Red Bull Salzburg ein Fluchtweg wäre, den dann Andreas Schicker im Notfall machen würde.
Genau.
Aber dass er grundsätzlich daran kein Interesse hat.
Genau, wenn das jetzt intern komplett eskaliert und das so ausgeht, wie er es sich absolut nicht mehr vorstellen kann in der Zukunft, dann. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil selbst wenn die zwei Geschäftsführer gehen, was ja offensichtlich passieren wird, weil es gefühlt jeder meldet, muss das ja nichts mit der konkreten Arbeit von Schicker zu tun haben. Ja. Das sind ja alles Leute, das ist ja deren Job. Ne? Schicker will gestalten, Schicker will wahrscheinlich in ein paar Jahren Sportdirektor von einem größeren Club sein, alles in Ordnung. Wie schafft man das, auf dem erfolgreichen Weg zu bleiben? Und es funktioniert ja gerade alles. Aus Schickers Sicht läuft es wahrscheinlich optimal, der steht morgens auf, macht sich einen Kaffee und denkt, geil, es läuft. Wieso sollte er dieses Projekt abbrechen? Weil da Hopp, Wittmann und zwei Geschäftsführer aneinander gerasselt sind. Und sicherlich gibt es Hinweise dafür, dass Schicker in manchen Punkten es ähnlich sieht wie die zwei Geschäftsführer, Briel und Schütz, die wohl gehen müssen. Aber die Frage ist ja nur, wirkt sich das wirklich auf seine Arbeit aus? Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Dass Hopp nämlich da wo reinpfuscht, wo es gerade läuft, das haben wir noch nie erlebt. Wir haben schon häufiger drüber geredet, leider eine unendliche Geschichte, dass Hopp dann doch wieder irgendwie Strippen in der Hand hält. Immer ein Problem, auch nicht völlig unverständlich, weil er eben, weil es sein Baby ist, kann ich ein bisschen verstehen. Aber wieso sollte er in die Arbeit eines Andreas Schicker, der offensichtlich einen guten Job macht, reingreifen, da reingrätschen? Das sehe ich überhaupt nicht kommen.
Ja. Um vielleicht mal ein bisschen so uns alle ein bisschen mehr abzuholen.
Ja, also Kontext ist gut, schon, genau.
Worüber wir ja schon die letzten Wochen ausgiebig geredet haben, war ja immer wieder dieser Prozess. Dass es grundsätzlich diese unangenehmen Aussagen von Wittmann gab, ne, auch zum Teil beleidigend, die man ihm dann auch mit Sprachnachrichten nachweisen konnte und eben die TSG dann versucht hat, in Person der Geschäftsführung ein Stadionverbot zu bewirken.
Und Hausverbot, ne?
Genau, ging nicht. Hausverbot am Trainingsgelände ging, das Weitere nicht. Dann dachte ich eigentlich, David, so die letzten Wochen, dass das ganze Ding jetzt durch ist. Traust du dir zu, also es ist schwierig, so ein bisschen jetzt zu rekonstruieren, wie es jetzt auf einmal, du hast, glaube ich, auch mehrere Artikel gelesen, wie es jetzt auf einmal doch dazu kam, muss es da so gebrodelt haben, dass jetzt tatsächlich Briel und Schütz, also zwei der vier Geschäftsführer, jetzt eigentlich mit sofortiger Wirkung beurlaubt werden. Wie kam es jetzt auf einmal doch dazu?
Ja, das Timing überrascht mich auch. Also, was man vielleicht einordnen muss oder ein bisschen verstehen muss, ist, dass Andreas Schicker an dieser Geschichte, an diesem Prozess wohl auch beteiligt war, weil er offenbar eine Sprachnachricht beigesteuert hat, weil er wohl auch angegangen wurde. Dafür, dass er da nicht so kooperationsbereit war, wie Wittmann das gerne gehabt hätte. Und Wittmann hat ja mehr oder weniger auch klein beigegeben. Also man könnte es so interpretieren, dass Schicker im Team Briel und Schütz war, wobei das ja ein Prozess der TSG Hoffenheim selbst war. Ne? Und nicht jetzt von einer bestimmten Gruppe. Ja. So. Jetzt kann man allerdings schon sich die Frage stellen, haben wir glaube ich auch gemacht, Jonas, vor ein paar Wochen, ist es nötig? Ne? Man hat ja schon gemeinsam beschlossen, Rogon mehr oder weniger auszusperren, denen Macht wegzunehmen. Ne? Da gab es ja sogar einen gemeinsamen Beschluss zu. Und jetzt noch dieses Stadionverbot hinterherzuschieben, war vielleicht auch nicht besonders schlau von der Geschäftsführung. Ne? Weil, ja auch nicht durchsetzbar. Jetzt verstehe ich aber trotzdem nicht ganz genau, warum der Zeitpunkt jetzt offenbar gekommen ist und nicht vor ein paar Wochen. So wie ich diese Artikel verstanden habe und die Situation verstanden habe, hat Jörg Albrecht einiges zu sagen, also unser neuer Vorsitzender. Und der hat sicherlich auch einiges mitbekommen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wer da wie genau gehandelt hat. Aber vielleicht ist eben auch Albrechts Position zu sagen, okay, um Ruhe in den Verein zu kriegen, ist es vielleicht schlau, Teile der Geschäftsführung zu tauschen. Ich halte es persönlich als Außenstehender für einen Fehler. Aber ich halte es auch für einen Fehler zu sagen, okay, wir haben das mit Rogon jetzt geklärt, wir sind uns alle einig und machen jetzt trotzdem das Stadionverbot gegen Wittmann. Und lasst uns eine Sache nicht vergessen. Wittmann ist nicht der persönliche Berater von denen allen. Wittmann ist halt der Chef der Agentur. Da arbeiten ja weitere Leute. Ne? Also diese Kampagne gegen diese eine Person in dem Wissen, dass Hopp ja mit dem befreundet ist, war ehrlich gesagt auch nicht schlau. Timing kann ich mir aber nicht erklären.
zwei Erkenntnisse für mich, die ich mittlerweile erlangt habe. Erstens, ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass das ein Ego-Ding ist. Den Prozess dann tatsächlich so weit gegen Wittmann persönlich zu gehen, als TSG Hoffenheim, das sind einfach, also die waren einfach menschlich von Roger Wittmann so enttäuscht, dass sie quasi, dass es persönlich wurde. Mhm. Ne? Und dass sie dann quasi dachten, im Recht zu sein, wir haben ja uns auch schon positioniert, Wittmann scheint wohl nicht ein wahnsinnig angenehmer Zeitgenosse zu sein, das heißt, ich kann es voll und ganz verstehen, dass man sich persönlich angegriffen fühlt von ihm und dass man da auch dagegen vorgehen möchte. Aber ich glaube, das Problem ist, es wurde persönlich und sie haben dann quasi diesen Prozess aus persönlicher Antipathie Wittmanns gegenüber begonnen, ohne es gewinnen zu können. Dass natürlich dann Hopp das Ganze auch wiederum so persönlich nimmt und daraus noch ein Nachspiel machen wird. Wir haben gerade, meiner Meinung nach, das Problem, dass wir gerade zu viele gekränkte Egos rumlaufen haben. Ne? Und die das einfach nicht mehr professionell und rational einordnen können, sondern jeder will jetzt gerade einfach nur sein Ding durchziehen. Ne? Und einfach persönliche, jemand ist persönlich gekränkt, geht gegen vor. Hopp ist persönlich gekränkt, dass gegen Wittmann so vorgegangen wurde, nennt es eine große Schweinerei und geht dagegen wieder vor. Und jetzt Erkenntnis Nummer zwei, beziehungsweise Frage Nummer zwei, die ich mir stelle. Wenn Jörg Albrecht jetzt beispielsweise entschieden hat, diese zwei Leute dann zu opfern, ne, das ist ja eigentlich so ein klassischer Politiker-Move, man opfert dann zwei Nasen, um die Ruhe sozusagen zu gewährleisten.
Ja.
Aber das hat doch jetzt die Außenwirkung, David.
Genau.
Dass Dietmar Hopp gewonnen hat. Meine Meinung.
Vielleicht will man aber Hopp auch einfach gewinnen lassen, weil Hopp bleibt.
Also weil man gegen ihn nicht gewinnen kann, sozusagen.
Ja, weil er natürlich nicht mehr Mehrheitseigner ist, aber eben trotzdem, also ohne ihn geht trotzdem nicht viel. Und es macht auch keinen Sinn, auf totale Distanz zu gehen. Was man wirklich, also wir haben natürlich nicht alle Informationen, das möchte ich mal klar sagen. Aber was halt wirklich dumm ist, das muss man leider so ansprechen, ist, das zu tun nach April. Was ist im April passiert? Es gab diese Grundsatzentscheidung, habe ich eben schon mal angedeutet, dass die gesamte Geschäftsführung zusammen mit Dietmar Hopp, das muss man sich auch klar machen, offiziell auf Distanz gegangen ist zur Berateragentur und eine Grundsatzentscheidung gefällt hat. Und alle haben sich medienwirksam dahinter gestellt. Aber dann konnten es Schütz und Briel offensichtlich nicht gut sein lassen, weil sie offenbar auch beleidigt wurden. Menschlich alles verständlich, ist aber auch kein professionelles Verhalten. Also ich sehe das eigentlich genau wie du, dass man da eben in einem geschäftlichen Kontext zu viele Emotionen drin hatte. Und sagen wir es mal so, ich will nicht Jörg Albrecht sein jetzt gerade, der da ja als Vereinsvorsitzender eine gehörige Stimmmacht jetzt besitzt, abgesehen von Hopp und der Geschäftsführung.
Ja, Albrecht scheint jetzt hier zwischen den Stühlen zu stehen.
Genau.
Und das Ganze so ein bisschen managen zu wollen. Und auf der anderen Seite sind halt einfach gerade so zwei Parteien, die nicht mehr frei von Emotionen handeln. Und das Einzige, was ich mir jetzt so ein bisschen erhoffe, ne, ohne jetzt Schütz und Briel zu nahe treten zu wollen, aber die haben natürlich zumindest jetzt direkt sportlich eher weniger Auswirkungen. Ne? Anders als es jetzt bei einem Schicker ist. Ich hoffe, dass diese Schlammschlacht jetzt nicht eben dazu führt, so wie du es am Anfang gesagt hast, dass eben Schicker, der ja mit Ilzer zusammen eben eine exzellente Arbeit leistet in dieser Saison, dass es jetzt dadurch so endet, dass Schicker sich persönlich, ist ja auch nur ein Mensch, sich nicht mehr wohlfühlt in dieser Umgebung und die Reißleine zieht. Das wäre natürlich jetzt ein Super-GAU. Und dann wäre die Kacke natürlich richtig am Dampfen. Dann hätte man es geschafft, dass man durch irgendwelche persönlichen Verstimmungen die sportliche Ebene mit runterzieht. Und das darf natürlich eigentlich einfach überhaupt nicht passieren.
Ja, das stimmt. Also, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen ein Journalistentrick, da jetzt das eine direkt aufs andere zu projizieren. Weil ich würde wirklich sagen, in der Phase, in der es gut läuft, kann das im Optimalfall 0,0 Auswirkungen haben auf irgendwas. Weil, wenn irgendein Spieler sich da tiefer einliest, dann merkt er direkt, es geht gar nicht um uns. Hm. Ne? Und wenn Kramaric oder Baumann das Bedürfnis haben, sich da umzuhören, dann merken die schnell, Ja, es geht wirklich um Egos, um Machtkämpfe, um persönlich gekränkte Menschen. Und wieso sollte sich das auf die Mannschaft auswirken? Ich glaube, eine Mannschaft, die sowieso verunsichert ist, ist da sehr anfällig für. Aber ich wiederhole mich, wir sind eine Gewinnermannschaft. Dieser Kader, der jetzt da zusammenspielt, der verliert extrem, extrem selten. Der ist gewohnt an Erfolgserlebnisse und hat ja auch im Alltag mit einem Schütz, mit einem Briel, mit einem Hopp auch nichts oder fast nichts zu tun.
Ja. Ja, es ist einfach wahnsinnig unangenehm geworden und wahnsinnig persönlich geworden. Ne? Es ist ja dann scheinbar auch von Seiten der Geschäftsführung Begrifflichkeiten gefallen wie, ach, der Hopp, der hat ja eh nichts mehr zu sagen. Ne? Davon lässt sich natürlich dann wieder ein Dietmar Hopp extrem triggern und extrem provozieren dadurch. Also es ist einfach eine wahnsinnig unangenehme Situation. Aber um das Ganze sportlich aufzulösen, wenn Chris Ilzer clever ist, und das ist er, dann wird er es bestimmt schaffen, in eine funktionierende Mannschaft reinzugehen und das Ganze ein bisschen für sich zu nutzen. Da gehe ich einfach rein und sage, hör zu, keine Ahnung, was die Schlipsträger da oben für ein Problem haben, aber das betrifft uns nicht. Das betrifft uns nicht. Wir haben unser Team, wir haben unser Staff, das Trainerteam, alles Mögliche, wir klären es auf dem Platz und alles, was die da oben klären, ist doch uns scheißegal. Das hat mit uns absolut gar nichts zu tun. Und ne, das kannst du, wenn es läuft, kannst du das sehr schön für dich verwenden. Wenn es aber nicht läuft, dann hörst du natürlich auf alles und dann fühlst du dich natürlich in der Umgebung nicht mehr wohl, wenn natürlich auch noch irgendwie oben in der obersten Etage auch noch was schief läuft. Da hast du vollkommen recht.
Mhm. Ja. Und das ist jetzt letztlich wohl auch passiert, ne, um es nochmal kurz einzuordnen. Offensichtlich haben eben Hopp und der eingetragene Verein wohl die Macht genutzt, das jetzt eben so durchzusetzen, dass es wohl wirklich für Schütz und Briel zu Ende ist, auch wenn nach wie vor die offizielle Bestätigung fehlt. Ich denke, dass die bald kommt, aber ja, du kannst natürlich jetzt nochmal kurz die Perspektive des Vereins, die Perspektive von Albrecht, du musst irgendwie wieder Frieden herstellen. Und Hopp bleibt da. Selbst wenn du sagst, okay, Hopp hat da noch mehr Fehler gemacht, möglicherweise, ist Hopp einfach jemand, der sehr viele Anteile besitzt und der einfach sehr stark für den Erfolg des Vereins in der Vergangenheit verantwortlich war. Mhm. Und Schütz und Briel sind einfach, ja, professionelle Manager im weitesten Sinne, die du austauschen kannst. Und deswegen passiert das jetzt.
Ja. Letzte Frage vielleicht, David, bevor wir dann die Folge auch schließen, weil es ja jetzt auch nicht so ein schönes Thema. Würdest du erwarten oder beziehungsweise befürworten, dass jetzt beispielsweise beim Heimspiel gegen Leipzig auch aus unserer aktiven Fanszene da ein Zeichen kommt, beziehungsweise ein Banner, wurde ja schon oft gemacht, ne? Es wurden ja auch schon so kleine Blätter hochgehalten gegen Wittmann und so weiter. Erwartest du da wieder was und würdest du das befürworten oder nimmst du die Perspektive ein und sagst, haltet's weg vom Sportplatz?
Also ich würde schon verstehen, aber ich würde es persönlich weghalten vom Sportplatz, möglichst. Auch deswegen, weil was ist die mögliche Hoffnung dahinter? Ne? Also jetzt gibt es wieder die ersten Medienvertreter, die sagen, wir sind hier der Chaos-Club. Ja, meinetwegen. Aber was will man denn für eine Botschaft senden? Ne? Klar, man könnte eine Botschaft in Richtung von Hopp senden, das ist aber ein sehr alter Mann. Was genau soll das bewirken? Und wir wissen ja auch, ne, wir haben es gerade versucht, ein bisschen darzustellen, dass er sicherlich sich auch verarscht fühlt. Ne? Ich wiederhole mich, er hat im April sich dazu durchgerungen, sich von Rogon klar zu distanzieren, von seinem Kumpel damit auch. Und dann, so scheint es, treten die Geschäftsführer nochmal möglicherweise unnötig nach und wollen da ein Stadionverbot erwirken. Was möglicherweise gerechtfertigt war, aber wenn du weißt, dass quasi der wichtigste Mann im Verein mit dem persönlich Golf spielen geht, musst du vielleicht die Füße stillhalten. Deswegen fände ich persönlich ein Zeichen gegen Hopp unnütz. Was ich nachvollziehen könnte, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist oder ob es lohnend ist, darauf hinzuweisen, dass es ja wirklich eine Unzeit ist. Es läuft super und dann denken sich, wie du gesagt hast, die Schlipsträger, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Rambazamba und bringen unnötig Chaos rein. Weil was ist das Wichtigste, was die Führungsetage machen sollte? Stabilität geben, Stabilität vermitteln. Und das sah im April super aus und sieht jetzt nicht mehr gut aus. Was sagst du denn abschließend? Würdest du es in der Süd was dazu machen oder würdest du es auch eher fernhalten?
Ich bin zwiegespalten, aber dadurch, dass ich schon denke, dass am Ende vom Tag haben wir Fans wenig Handhabe. Und die einzige Handhabe, die wir eben so wirklich haben, ist eine Außenwirkung zur Sendezeit. Und deswegen können wir halt manchmal nicht anders, als das Ganze auch auf den Sportplatz zu bringen, weil das ist das Einzige, wo es sichtbar wird. Und deswegen erwarte ich und fände es auch eigentlich ganz gut, wenn man sich da positioniert, aber natürlich auch nicht übertrieben. Aber mich würde es jetzt nicht überraschen und ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn jetzt da irgendwas kommen würde am Samstag, muss ich schon ehrlich sagen. Weil ansonsten, du hast einfach nicht so viel Handhabe und auch wenn es vielleicht am Ende nichts bringt, aber ein klares Zeichen zu setzen, natürlich in einem gewissen Rahmen, fände ich an der Stelle eigentlich ganz, ganz lohnenswert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade auch, ne, wenn Medien wie unsere tolle Bild-Zeitung sowas titeln wie der kaputteste Club der Liga. Was natürlich eine massive Übertreibung ist, aber das muss man sich immer klar sein, dass man sowas dann provoziert, wenn es eben in wenigen Jahren so viele Machtkämpfe gibt. Und das ist im Interesse von eigentlich keinem. Und abschließender Punkt, ne, sich regelmäßig in der Kurve gegen Rogon zu positionieren, ist ja was völlig anderes nochmal. Also das sind ja zwei verschiedene Entscheidungen. Also die ganzen Tätigkeiten von Rogon und Wittmann selbst sind natürlich eindeutig zu verurteilen. Ne, gerade eben am Ende, hinten raus. Aber in diesem Machtkampf ist es ja offensichtlich komplizierter, was wir jetzt ja versucht haben darzustellen. Und da denke ich, ist die Fankurve groß und alt genug, um da selbst eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
Ja. Leider wirkt es am Ende wie eine Schlammschlacht der Egos. Und wir sitzen halt in der ersten Reihe und müssen dem Ganzen zugucken, obwohl wir eigentlich nur Fußball gucken wollen. Schade. Aber wir lassen uns davon nicht ablenken, von unserem perfekten, sehr, sehr schönen Weg, den die TSG gerade zumindest in der Bundesliga geht. Und David, wir freuen uns jetzt einfach. 15:30 spielen wir gegen RB Leipzig. Da freuen wir uns einfach drauf. Und dann ist ja schon wieder Länderspielpause leider.
Ganz genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, habe ich gesehen. Lohnt sich sicherlich, weil die Karten auch wegen des Familienspieltags leicht reduziert sind. Jonas, danke dir für den Austausch. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.